Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Hajo Seppelt, einer der bekanntesten Investigativjournalisten Deutschlands und der Mann, der über Jahrzehnte die größten Dopingskandale weltweit aufgedeckt hat. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die sogenannten Enhanced Games, ein neues Sportevent, bei dem Athleten offiziell leistungssteigernde Substanzen nutzen dürfen und auch sollen. Aber was bedeutet das genau für den Sport, ja, für die Fairness und vor allem auch für unsere Gesellschaft? Ist das die Zukunft des Leistungssports oder eher der Anfang einer gefährlichen Entwicklung? Herr Seppelt spricht offen über Macht, Geld, Dopingsysteme und warum ihn dieses Thema so beunruhigt. Aber jetzt, ohne weitere Umschweife, ist hier für dich Hajo Seppelt. Herr Seppelt, was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie von den Enhanced Games gehört haben und verstanden haben, was es sein soll, worum es gehen soll bei den Enhanced Games?
Ich fand es kompletten Blödsinn. Allerdings habe ich auch gedacht, die Grenzen des Machbaren, die Grenzen des Sagbaren werden heutzutage ja in vielen Bereichen der Gesellschaft verschoben. Man versucht sie zu verschieben, um damit auch ein Stück weit den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Das passiert in der Politik, das erleben wir vor allem in den Vereinigten Staaten. Und insofern wundert es mich auch nicht, dass diese Idee auch ausgerechnet dort quasi aus der Taufe gehoben worden ist. Wenn ich dann auch noch sehe, welche Investoren da im Hintergrund eine Rolle spielen, ob man an Peter Thiel oder eben an Donald Trump Jr. denkt, dann passt das einfach ins Bild. Was ich immer so bemerkenswert finde bei diesen Dingen ist, dass ich es gleichzeitig irgendwie auch als inhaltsleer empfinde und mich frage, warum es manchmal quasi so eine Art Selbstzweck ist, zu schauen, wie können wir denn die Grenzen noch weiter verschieben. Hier geht es ja nicht nur um die Grenzen der Leistung, hier geht es auch um die Grenzen des, wie ich inzwischen schon fast finde, Verstandes, denn es ist ja aus meiner Sicht komplett nachvollziehbar und auch unabdingbar, dass ein Wettbewerb unter Menschen, die das als Sport bezeichnen, was sie da tun, unter den Bedingungen stattfinden kann und sollte, die diesen Menschen einfach physisch gegeben worden sind. Und noch sind wir aus meiner Sicht eben nicht in der Formel 1, das im übertragenen Sinne in der Gesellschaft, im Sport, in der dann das Entscheidende ist, welcher Motor und nicht der Mensch, sondern welcher Motor dahinter so getuned wird, dass er eben diesen Formel 1 Kurs des Lebens oder des Sports am besten absolvieren kann. Mir fällt immer diese Analogie ein zur Formel 1, da geht es um den Fahrer, klar, aber es geht vor allem auch um das Fahrzeug und den Motor, der da drin ist. Und da sind lauter Leute dran, die von außen kommen und die versuchen, den so zu manipulieren, zu beeinflussen oder zu tunen, dass am Ende der Fahrer, der da drin sitzt, nur noch ein Teil der Leistung ist. Und das finde ich, wenn es um physische Leistung geht, rein physische Leistung geht, wirklich bedenklich und vor allem, wie gesagt, hat es mit Sport im eigentlichen Sinne dann nicht mehr viel zu tun.
Zwei Gedanken dazu. Der eine ist ja, ist es nicht auch zutiefst menschlich, dass wir grundsätzlich die Grenzen des Machbaren irgendwie austesten wollen und auch immer wieder austesten, wie weit können wir gehen, was ist möglich, also rein sportlich, aber auch technisch, ne? Wir fliegen zum Mond und was auch immer. Also irgendwo ist es ja auch rein menschlich, glaube ich, dass man wirklich sehen will, was ist möglich. Schauen wir in die Bodybuilding-Szene, da ist es gang und gäbe, dass man enhanced quasi ist. Und der zweite Gedanke, den ich dazu habe, wo zieht man da die Grenze vom normalen Sport zum Formel 1? Wenn man sich anschaut, früher Olympische Spiele, wo zieht man die Grenze im Sinne von, welche Schuhe darf ich zum Beispiel tragen? Sind Schuhe schon Wettbewerbsverzerrung? Also Sportschuhe und Co., klar, ist für uns gang und gäbe, dass wir Sportschuhe zum Laufen anziehen. Aber früher war das nicht gang und gäbe, als die Olympischen Spiele erfunden wurden. Deshalb, wo zieht man da die Grenze? Also wann sagt man, wir sind nur noch in der Formel 1 und wann sagt man, man ist wirklich noch im ehrlichen, reinen, nicht gedopt, nicht enhanceden Sport.
Ich finde, dass diese Diskussion zu kurz greift und ehrlicherweise auch intellektuell unterkomplex ist, weil man bestimmte Dinge da nicht mit beachtet. Natürlich ist es so, dass es Bereiche des, wenn man so möchte, normalen Sports gibt, bei denen man sich die Frage stellen kann, ob das so richtig und vernünftig ist. Nur, das ist ja schon fast eine philosophische Frage, aus der Tatsache heraus, dass in Bereichen der Gesellschaft oder eben auch in Bereichen des Sports Dinge versucht werden auszutesten, Dinge versucht werden anders zu machen mit Geräten, mit Kleidung, mit Nahrung, mit Nahrungsergänzungsmitteln, Leistungen zu verändern oder, wenn man es jetzt negativ formulieren möchte, auch zu manipulieren. Das heißt ja doch nicht im Umkehrschluss, dass ich deshalb auch alles andere, was noch on top ist und was nur wirklich gar nichts mehr mit der Physis des Menschen zu tun hat und überhaupt nichts mit den natürlichen Leistungsparametern, das auch noch richtig zu finden. Das ist ja eine Whataboutism-Diskussion und die stört mich grundsätzlich, vor allem, wenn man eines dabei komplett außen vor lässt. Es gibt ein Regelwerk im Sport. Das Regelwerk im Sport basiert darauf, natürlich ist das Theorie, ich meine, ich bin ja nicht naiv und sage, das klammere ich aus, aber das Regelwerk des Sports basiert eben erstmal und in erster Linie darauf, wozu ist der menschliche Körper an sich fähig? Was kann dieser Körper leisten? Das ist doch erstmal die Grundvoraussetzung für Leistungsfähigkeit im Sport. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und das, finde ich, wird nicht bedacht in der Diskussion. Und das ist eigentlich ganz simpel. Es ist im Sport so, dass es eine Regel, eine Grundordnung benötigt, unter der alle gemeinsam einen Wettbewerb bestreiten. Und das ist Analogie zum Straßenverkehr, die Straßenverkehrsordnung des Sports, nämlich das Regelwerk. Und in diesem Regelwerk orientieren sich die Menschen und wissen, das kann ich tun und das kann ich nicht tun, was meinen Körper betrifft, was das Originäre der Leistung angeht. Und danach orientieren wir uns alle. Ich bin im Straßenverkehr unterwegs und ich weiß, ich kann halt nur in einer Tempo-30-Zone 30 fahren. Ich kann in einer Straße auf dem Land meinetwegen 100 fahren. Ich kann auf der Autobahn, da hinkt die Analogie ein bisschen, was Deutschland zumindest betrifft, eben auf der Autobahn so schnell fahren, wie ich möchte. Aber ich weiß halt, dass es die Autobahn ist. Also insofern passt es dann doch wieder ins Bild. So, und all das unter dem Strich betrachtet, heißt, ich orientiere mich an Regeln, weil nur so können wir alle miteinander in diesem System, in diesem Fall des Straßenverkehrs, bestehen. Weil es eine Rechts-vor-Links-Regelung gibt, weil es eine rote Ampel gibt und so weiter und so fort. Und das unterschreiben wir alle, weil wir ja am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen möchten. Der öffentliche Straßenverkehr ist also etwas, was auf Regeln basiert. Ganz anders wäre es, um den Vergleich des Bodybuildings beispielsweise heranzuziehen. Und wir reden jetzt vom Bodybuilding, das jetzt außerhalb von Wettbewerben im organisierten Sport unter den Regeln des Welt-Anti-Doping-Codes stattfindet. Wenn man dort meint, ich möchte meinen Körper züchten, tunen, ich möchte mich attraktiv, schön finden, ich trete also quasi in einen ästhetischen Wettbewerb ein Stück weit ein, dann ist das eben nicht etwas, was nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung passiert, wenn ich das nicht unter den Regeln des WADA-Codes mache, sondern das mache ich für mich und das mache ich in meinem privaten Sektor, was beispielsweise auch bedeuten könnte, um das auch wieder auf das andere Beispiel darauf zu transferieren. Ich habe eben mein Auto nicht auf der Straße stehen, sondern in meinem riesigen Garten, auf meinem privaten Grundstück. Da kann ich machen, was ich will. Da kann ich mir auch eine Formel-1-Strecke hinbauen. Da kann ich wirklich sagen, ich möchte gerne hier in meinem Riesengarten, der so groß ist wie Berlin, da möchte ich gerne ein Formel-1-Rennen stattfinden lassen. Dann mache ich das und dann ist das auch in Ordnung so und wird auch in der Regel erlaubt sein. Und das, finde ich, ist der Unterschied. Wir sind im organisierten Sport basierend auf einem Regelwerk alle gemeinsam zu der Auffassung gekommen, darauf beziehen wir uns, das ist die Voraussetzung für einen Start. Das ist eben kein Monopol, wie ja beispielsweise die Veranstalter oder Gründer der Enhanced Games sagen, sondern das ist ein Bereich, in dem diese Menschen definieren, wie sie Sport miteinander treiben. Ob das der kleine Wettkampf im Verein, in einem Stadion irgendwo in der Provinz ist oder ob es am Ende die Olympischen Spiele sind.
Bevor es weitergeht, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Diese Dokumentation zu den Enhanced Games war für mich ein echtes Herzensprojekt. Nicht, weil sie schnell produziert wurde oder irgendwas, sondern genau deshalb, weil sie viel Zeit, Recherche, Vorbereitung und vor allem Nachbearbeitung gebraucht hat. Wenn du solche dokumentarischen Formate wichtig findest und möchtest, dass ich in Zukunft öfter so tief in gesellschaftliche, sportliche oder auch kontroverse Themen eintauche, dann kannst du meine Arbeit ab sofort über Steady unterstützen. Damit hilfst du mir nicht einfach nur, diesen Podcast weiterzuführen, sondern hilfst mir dabei, mehr Zeit in Recherche, Interview, Schnitt, Dramaturgie und eben unabhängige Formate wie dieses zu investieren. Und ganz ehrlich, solche Projekte entstehen nicht mal eben nebenbei. Die kosten saumäßig viel Zeit, Energie und eben auch Geld. Und wenn du sagst, yes, solche Inhalte will ich einfach öfter hören, dann findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Betrag macht einen Unterschied. Ich danke dir für deine Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, aber würde das nicht bedeuten, also das ist ein Grund, so ein Regelwerk oder so eine Straßenverkehrsordnung für den Sport, sehe ich auch wunderbar, wenn sich alle dran halten. Aber ich weiß es ja auch aus der Straßenverkehrsordnung, ich fahre 30 in der 30er-Zone, aber mich überholt halt trotzdem jemand.
Ja, damit ist genau
der sich halt
das
nicht an die Regeln hält. Und das kennen Sie ja besser als jeder andere Deutsche wahrscheinlich. Das Thema Doping im organisierten Sport und im Profisport ist ja ein Riesenthema. Die letzten Jahrzehnte immer wieder gewesen mit riesigen Skandalen, teils staatlich organisiert.
Okay, darf ich Ihnen dazu zwei provokante Gegenfragen stellen? Die erste Frage ist die, wie oder warum glauben wir erstens, dass nur weil es Skandale gibt, die von Journalisten öffentlich gemacht werden oder die durch Staatsanwälte oder die Polizei ans Tageslicht befördert werden, dass deshalb der gesamte Sport von 8 bis 9 Milliarden Menschen, ich glaube, jetzt sind es momentan 8, also wir schneiden nochmal, von meinetwegen 8 Milliarden Menschen auf der Welt in über 200 Ländern, dass der Doping verseucht ist. Was wir wissen, ist, was wir hören. Was wir wissen ist, dass was in den Online-Medien, in den Zeitungen steht, was im Fernsehen, im Radio oder wo auch immer verbreitet wird. Daraus zu schließen, dass die Mehrheit, die Majorität des Weltsports Doping verseucht ist, das ist eine Annahme. Das wissen wir aber nicht. Ob ich jetzt glaube, dass es eine starke Prävalenz des Dopings bei Olympischen Spielen etwa gibt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber erstmal will ich mit der mehr aufhören zu sagen, nur weil wir so viel von Doping mitbekommen, gibt es auch überwiegend Doping im Sport. Das, finde ich, ist unterkomplex und ist auch überhaupt nicht belegt.
So das wie Observation Bias, so nach dem Motto, ich will mir ein gelbes Auto kaufen und auf einmal sehe ich überall gelbe Autos rumfahren. So, ich suche nach Doping, also sehe ich überall Dopingfälle und denke, alles ist korrupt.
Genau das ist der Satz. Und das Zweite ist, und jetzt kommt's, und das finde ich ehrlicherweise noch viel wichtiger. Sind wir also der Auffassung, wenn man Ihrer ersten Argumentationskette folgt, sind wir der Auffassung, dass dann, wenn Regeln nicht eingehalten werden, Regeln abgeschafft werden sollen? Heißt das also, wenn ein Auto auf der Straße fährt und es fährt in der Tempo-30-Zone, meinetwegen sogar noch von der Schule, immer 60, dann sagen wir, hält sich ja sowieso keiner dran, also werden wir die Regeln aufheben. Dann dürfen die jetzt da 60 fahren. Oder wir sagen, na, wenn alle bei Rot über die Ampel fahren, dann werden wir halt die rote Ampel abschaffen. Ich weiß nicht, welcher Argumentationsstrang dahinter steckt. Ich finde das ziemlich unterkomplex.
Verstehe ich, ja. Ich glaube auch, da geht es die Analogie vielleicht ein bisschen zu kurz dann mit dem Straßenverkehr, weil wenn wir es auf den Sport beziehen oder vielleicht auch auf Hochleistungssport, Die Argumente, die ja von den Enhanced Games Protagonisten oder den Veranstaltern, Sponsoren immer kommen, ist dieses: Hey, stell dir vor, du stehst mit Silber auf Platz 2 und du als Athlet weißt genau, der vor dir steht, hat irgendwas gemacht, um seine Leistung zu steigern, was vielleicht nicht legal ist. Und das ist doch frustrierend, du arbeitest dein ganzes Leben dafür. Daraufhin sollte die Frage eher abzielen. Also klar, das sind auch keine Beweise dafür. Sie sagen halt immer, Sportler wissen das. Sportler wissen, ob jemand da gedopt hat oder nicht. Dahin geht ja oft die Argumentation der Veranstalter.
Auch darauf würde ich gerne antworten. Sie haben recht. Und ich vermute auch, dass es einen guten Grund gibt, das anzunehmen. Und trotzdem bleibe ich dabei. Dieser Wettbewerb, der findet von 100 Leuten statt. Von den 100 Leuten hat der Sieger, wenn man das jetzt mal rein theoretisch so betrachtet, vermutlich Dopingmittel im Körper. 98 oder lass es auch nur 90 sein oder 70 oder 50 oder 30 haben es nicht. Welche Rechtfertigung hat es, dass derjenige, und zwar welche sportrechtstheoretische, sagen wir es mal so, Rechtfertigung hat es, dass dann derjenige, der auf Platz 2 sich betrogen fühlt, sagt, ja, dann können wir das gesamte Regelwerk abschaffen, weil ich ja nicht das erreicht habe, was ich erreichen wollte, weil einer, der vor mir ist, mutmaßlich betrügt. Welche Argumentationslogik steckt dahinter, dass ich deshalb für mich in Anspruch nehme, aha, deswegen darf ich jetzt das Regelwerk abschaffen. Oder deswegen fordere ich das jetzt. Was ist das für ein Sinn? Das ist genau das, was wir in der Weltpolitik erleben. Das ist nämlich die Macht des Faktischen oder, wenn man so möchte, nicht mehr das regelbasierte Denken und Handeln, sondern das machtbasierte Denken und Handeln. Das ist der Untergang wirklich für jede, auf Solidarität, auf Miteinander abzielende Gesellschaft. Das kann nicht sein. Und anders formuliert, und ich bringe es jetzt mal wirklich auf die Spitze, nehmen wir es nicht, Straßenverkehrsordnung, nehmen wir das, dass irgendjemand in einer Stadt marodierend durch die Straßen läuft und Banken überfällt und damit einen finanziellen Vorteil hat. Rechtfertigt das, dass wir sagen, dann können wir doch jetzt bitte auch Banken überfallen, weil der andere hat ja einen Vorteil davon. Das mache ich ganz bewusst so simplifizierend, um irgendwann mal zu sagen, wovon reden wir hier eigentlich? Und jetzt kommen wir aber zu einer anderen Perspektive, und diese andere Perspektive, die kann ich Ihnen auch gerne abkaufen, die sehe ich übrigens auch so. Natürlich ist Sport häufig ungerecht. Natürlich betrügen Menschen. Natürlich ist es so, dass es ein untragbarer Zustand ist, wenn einer, der meint, sich an die Regeln zu halten oder das wirklich tut, gegen einen, der es nicht tut, verliert. Rein persönlich betrachtet kann ich das komplett nachvollziehen. Und das ist ungefähr so, wie Jan Ullrich es ja früher auch mal quasi durch die Blume gesagt hat. Er hat ja seinen Anfängen, als es rauskam, nach dem Fuentes-Skandal, gesagt, er habe niemanden betrogen. Und natürlich lag es auf der Hand zu vermuten, na, warum sagt er denn nicht, ich habe nicht gedopt, sondern nur, ich habe nicht betrogen. Und das finde ich auch insofern nachvollziehbar, weil er sagt, wenn alle das machen, und im Radsport wird es sicherlich eine hohe Quote damals gegeben haben, dann mache ich das jetzt auch und fühle mich nicht als einer, der auf unehrliche Art und Weise die anderen übers Ohr haut. Das kann ich alles verstehen. Und dann steht er quasi an der Weggabelung seines Lebens, bevor er sich entscheidet zu dopen oder bevor andere ihn dazu überredet haben. Auch das ist ja noch eine übrigens wichtige Facette in dem ganzen Spiel. Ob man selbst dopt oder unter Druck gerät, sozialen Druck gerät oder sogar gezwungen wird zu dopen, auch das passiert ja im Sport. Dann steht man jedenfalls an der Weggabelung, will ich jetzt dopen und damit eine Karriere begründen oder eine Karriere möglich machen, für die ich jahrelang Zeit und sehr viel Geld investiert habe und auch sehr viel in meinem Leben vernachlässigt habe, eben nicht als Jugendlicher beispielsweise abends in den Club oder in den Disco gegangen bin, morgens um 6 zum Frühtraining aufgestanden bin, selten ans Kino gehe und mich mit Freunden treffen kann, nur für meinen Sport. Dafür muss es ja so eine Art Reinvestment irgendwann mal geben, damit sich das auch quasi auszahlt. Also mache ich dann irgendwann doch mit und dope. Oder ist es eher so, dass ich sage, nein, Selbst wenn ich das alles so gemacht habe, ich bleibe dabei, ich halte mich ja an die Regeln und weiß aber, dass ich dann eben nicht Tour de France Gewinner sein werde oder eben nicht an die großen Fleischtöpfe des Sports herankomme. Klar, das kann ich alles verstehen. Nur dann muss man sich die Frage stellen, wie können es die Regelhüter des Sports hinbekommen, dass die Regeln eingehalten werden und nicht etwa, will ich jetzt die Regeln abschaffen? Und auch da, dann würde ich auch mein Monolog zum Ende kommen, aber das gehört halt auch dazu, wieder unter Komplex. Warum glaubt man eigentlich, dass Menschen, die dopen im Sport, warum glaubt man eigentlich, dass die damit zu mehr Chancengleichheit beitragen? Das Gegenteil ist richtig. Wer geht denn davon aus, dass alle Menschen die gleichen Chancen hätten und haben, an Dopingmittel, an Wissenschaftler heranzukommen, an jahrelanges technisch unterstütztes Training, physiologisch-technisch unterstützt, an Leute, die beispielsweise Genforschung betreiben und Gentherapien, die dann als Gendoping missbräuchlich benutzt werden. Wer glaubt denn, dass man immer an die rankommt, jeder Mensch auf der Welt, der diese persönlichen Möglichkeiten in seinem sozialen Umfeld überhaupt nicht hat? Denken Sie an den Menschen im globalen Süden, denken Sie an Menschen, die in ganz anderen sozialen Verhältnissen aufwachsen, die aber im Sport mit anderen nach den gleichen gleichen Regeln antreten, die wie ein Gesetz quasi für alle gelten, auch wenn man natürlich weiß, dass die Lebensrealitäten sehr unterschiedlich sind. Und jetzt sagt man, jetzt können alle dopen und dann sagt man, das ist fairer, wenn der Amerikaner sich mit einem College, einer Uni oder wie auch immer verbündet, um seinen Körper zu tunen, während der Mensch aus Schwarzafrika nicht weiß, wie überhaupt zum Arzt kommen kann. Also das ist doch nicht fair, das ist unfair. Es ist genau das Gegenteil von dem, was diese Leute in den USA mit ihren Enhanced Games propagieren.
Mhm. Ja, ich meine, bisher ist es so, dass alle Sportler ja eingeladen werden dorthin und alle an der gleichen Facility irgendwo trainieren und alle die gleichen Voraussetzungen bekommen.
Nein,
aber klar,
das
ändert
natürlich
nichts an den Startbedingungen. Ne? Man muss natürlich erstmal auf...
Das stimmt einfach auch so nicht, weil natürlich werden die eingeladen. Das stimmt. Natürlich werden wenige eingeladen, und zwar diejenigen, von denen sie hoffen und glauben, dass die dort große Leistungen erzielen. Aber das ist doch ein Zeitfenster von ein paar Monaten. Es wird zwar groß behauptet, dass danach das alles noch engmaschig weiter kontrolliert wird, aber bitte lassen wir die Kirche im Dorf. Diese Menschen, die dort antreten, haben ja ein Vorleben. Ein Vorleben über mehrere Jahre. Bei manchen mögen es mehr als 10, 15, 20 Jahre gewesen sein, die ja auch noch eine Rolle spielen. Und es gibt auch noch ein Leben danach. Es gibt übrigens auch noch Folgeschäden durch Doping, die manche Leute gar nicht absehen können. Oder potenzielle Folgeschäden.
Ja, aber das argumentieren die ja auch immer, oder Enhanced Games argumentiert ja auch immer, wir haben eine Medical Commission, die ist unabhängig, die beobachtet die Athleten, die Sicherheit der Athleten.
Auch noch in 10 Jahren? Auch noch in 10
ja,
Jahren, das, auch noch in 15 oder 20 Jahren?
Das sagt keiner da,
wenn die dann Krebs
da, ja?
bekommen? Wenn die dann Krebs bekommen?
Das sagt keiner, aber generell macht es schon
das heißt
auch
generell,
immer so.
Ja? Jetzt ist es so, aber noch nicht grundsätzlich.
Ja.
Ein Arzt, by the way, hat auch ein Arzt übrigens schon allein von seinem Berufsbild, von seinem Berufsethos, mit dem Eid, den er ableistet, nicht die Aufgabe, Menschen mit Medikamenten zu versorgen, die nicht der Gesunderhaltung oder dem Gesundmachen des Menschen dienen, sondern der Optimierung seiner Leistungsfähigkeit. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe eines Arztes. Und zum Glück ist es auch so und sollte auch nie so sein. Das ist nicht die Funktion eines Arztes. Und wer in den Spiegel schaut, und wir haben das alles erlebt im Hochleistungssport, beispielsweise wissen wir das von skrupellosen Ärzten in Deutschland, in der DDR früher, die unter Staatsdruck, unter der Ägide des Staatsplanthemas 1425 Kinder und Jugendliche, wie es damals so schön hieß, wissenschaftlich abgesichert mit Anabolika vollgestopft haben. Was ist das für eine Denke? Was steckt da dahinter? Weil der moderne Mensch meint, er will die Grenzen hinausschieben. Das soll er doch auch tun. Ich bin auch total dafür, dass wir Grenzen hinausschieben. aber nicht unter den Regeln des organisierten Sports, in denen wir alle zusammen zu einem Wettbewerb antreten. Da nicht. Das Recht auf Selbstschädigung soll jeder haben, ist auch richtig. Jeder kann mit seinem Körper machen, was er will. Er kann sich auch suizidieren, er kann sich, wenn man so möchte, totsaufen. Er kann so viel rauchen, wie es nur geht und wohl wissend, dass es der Gesundheit sicherlich nicht zuträglich ist. Das ist alles richtig und gut und ich bin der Letzte, der dieses Rechtsgut, das mein Körper mir gehört, nicht anerkennt. Komplett. Aber wenn er sich in einen Wettbewerb begibt des Sports, dann muss er akzeptieren, dass da nur bestimmte Eingangsvoraussetzungen da sind. Also das ist für mich ganz einfach und vor allem nächstes Argument, und da wird es wieder durchsichtig und auch aus meiner Sicht nicht logisch. Wenn es denn so wäre, wie Sie behaupten, dass es denen ja nur darum geht, die laden die Leute ein und die können denen frei entscheiden und ist ja gut. Gleichzeitig verklagen Sie aber den Weltsport, den organisierten Weltsport, wegen seiner Monopolstellung. Warum verklagen die denn eigentlich? Dann sollen die das doch machen für sich und die anderen in Ruhe lassen. Stattdessen wollen sie den anderen auch noch die Butter vom Brot nehmen und die Existenzgrundlagen entziehen.
Ja, da ist die Argumentation auch so ein bisschen, wo ich mir denke, generell ist es ja fein, wenn sie irgendwas Konkurrenzmäßiges auf die Beine stellen wollen, wo jeder für sich selber verantwortlich ist und wo jeder selbstbestimmt über seinen Körper bestimmt und sich reinpfeift, was er will, um schneller weiter höher zu laufen und zu springen. Aber es ist eben dieser Konkurrenzgedanke und gleichzeitig sagen sie aber auch in vielen Interviews immer, wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu Olympia. So, wir wollen nicht mit Olympia verglichen werden auch so ein bisschen, weil sie jetzt auch diesen Nationalgedanken nicht leben. Also es darf jeder teilnehmen, ohne dass jetzt eine Nation 5 Läufer stellen muss und was auch immer. Aber
das ist alles so unterkomplex. Ob nun der Name mit der Nationalflagge in Verbindung gebracht wird, oder die Nationalhymne dort erklingt oder nicht, hat doch damit überhaupt nichts zu tun. In der Wahrnehmung
klingt halt gut.
Es klingt gut, aber es ist halt hohl. Und warum müssen wir uns auf hohle Debatten einlassen? Wirklich. Warum sind wir in einer Gesellschaft angekommen, in denen Schwerstkriminelle Politik machen dürfen, die wie Bolsonaro versuchen, ihre Fußfesseln mit einem Lötkolben aufzumachen, in dem ein verurteilter Straftäter im Weißen Haus sitzt, in dem gerade in den USA, da wo die Enhanced Games stattfinden, die Demokratie jeden Tag vor den Augen der Weltöffentlichkeit ausgehöhlt wird, indem ein Präsident, der noch nicht einmal in der Lage ist, zu unterscheiden, welche Sprachen in welchem Land der Welt gesprochen werden, der Frauen in schlimmster Art und Weise behandelt und auch apostrophiert. All das wird diskutiert unter dem Rubrum der Freiheit, unter dem Siegel der Freiheit. Ja, wo kommen wir dahin? Wenn wir nicht irgendwann einmal unseren Verstand einsetzen und sagen, dass nicht alles, was das Individuum persönlich für sich gut findet, für alle anderen gut sein muss. Wann hört diese unsägliche, undifferenzierte, dumme Debatte über die Grenzen des Sag- und Machbaren in der Gesellschaft endlich aus? Es tut wirklich weh. Es tut wirklich weh, das jeden Tag ertragen zu können. Wir stumpfen ab, weil wir einfach es als völlig normal betrachten, um ein ganz simples Bild nochmal zu bemühen. Wird vielleicht nicht jeder verstehen, wenn er es noch nicht gesehen hat. Ich habe vor ein paar Jahren mir in irgendeinem Kanal, in den Medien, oder in einem Streaming-Portal, habe ich mir damals House of Cards angeschaut, mit Kevin Spacey, über das, was im Weißen Haus passiert. Und fand das damals unglaublich. Wer würde denn heute glauben, dass eine solche Serie überhaupt noch irgendwie interessant ist, weil die Realität hundertmal das überholt und übertroffen hat von dem, was damals Fiktion war. Und ja, Überall passiert das Gleiche und da stehen wir da und versuchen, das intellektuell zu erfassen, darüber zu debattieren, anstatt nicht einfach mal zu sagen, es ist der komplette Schwachsinn. Es ist der komplette Irrsinn, es ist dumm, es ist nicht zu Ende gedacht, es dient Profitinteressen, es ist einfach nur provokant der Provokation wegen. Und echt, da steige ich aus.
Das heißt, generell glauben Sie, die Ziele hinter den Enhanced Games ist einfach, also Geld machen, Produkte verkaufen, diese Enhanced-Produkte verkaufen, die ja auch übrigens auf jeder Veranstaltung dann immer zufällig mit beworben werden. Übrigens, wir bringen auch folgende Sachen neu raus auf den Markt.
Dass es benutzt wird, mag ja sein. Ich bin auch gar nicht sicher, ob es nur dem Geld dient. Ich glaube, ein Peter Thiel beispielsweise oder ein Donald Trump Jr., die müssen nicht aufs Geld gucken. Das tun sie zwar auch, ja. Auch das ist ja interessant zu erleben, was im Weißen Haus passiert, wo ein Präsident sich quasi selbst vermarktet, wenn wir an Kryptowährungen und alles andere denken und an die ständige Vermischung zwischen privaten und öffentlichen Interessen. Es ist überall das Gleiche. Aber selbst dann würde ich sagen, selbst wenn das nun nur ein kleiner Sidestep ist, diese Enhanced Games ja eigentlich nun nicht gerade, zum größten Teil zum Vermögen oder zur Profitausrichtung von Herrn Thiel und Herrn Donald Trump Jr. beitragen. Es ist ein nice to have für die, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Aber es ist vielleicht auch ganz simpel wieder die Lust an der Provokation, die Lust, es anders zu machen, die Lust zu sagen, guck mal, wir halten uns nicht an die tradierten, verstaubten Regeln der Gesellschaft. Wir sind anders. Hier kann jeder machen, was er möchte. Es ist so einfach. Es ist immer alles so einfach. Aber ehrlicherweise so kurz gedacht. Und wo das alles hinführt, wenn jeder machen kann, was er möchte in dieser Welt gerade, bei der die regelbasierten Bedingungen aus den Fugen geraten, das sehen wir ja. Das sehen wir ja in der Politik. Das sehen wir ja in der Weltpolitik.
Sie haben ja auch das Interview von Marius Kusch gelesen, das er der Süddeutschen gegeben hat. Ist ja bisher der einzige Deutsche, der teilnehmen wird an den Enhanced Games soweit. Was sagen Sie dazu?
Ich finde, was Marius Kusch dort in der Süddeutschen von sich gegeben hat, sehr bemerkenswert. Ich finde, es ist ein sehr gutes Interview. Und wie gesagt, das ist ja nicht so, dass ich immer verurteile, wenn Menschen irgendwann mal sagen, oder nicht immer verurteile, sondern gar nicht verurteile, wenn Menschen sagen, ja, also irgendwann muss ja mal was reinkommen für das, was ich über die vielen Jahre gemacht habe. Das kann ich persönlich, menschlich nachvollziehen. Insofern fand ich das sogar sympathisch, dass er sich da entschieden hat und das so zu machen. Und er hat das ja auch argumentativ belegt. Und er hat vor allem auch gesagt, dass er die Konsequenzen, die der organisierte Sport daraus zieht, nachvollziehen kann. Das war jedenfalls meine Interpretation. Er hat ja nicht geschimpft.
Er hat ja auch gemeint, er hat seine Karriere quasi beendet auf der normalen Sportebene. Und das ist jetzt sein zweites Sportleben.
Und damit ist das ist sein zweites Sportleben. Und das ist dann aus dieser Argumentation heraus betrachtet auch nachvollziehbar und in Ordnung, wenn er das für sich so sehr entscheidet und auch keinen Anspruch darauf erhebt, dann wieder in den, wenn man so möchte, normalen Sport zurückzukehren. Er kennt ja die Regeln gegen Doping im Weltsport an. Er hat für sich nur im Nachgang gesagt, jetzt mache ich es mal anders. Das ist seine persönliche Entscheidung. Wie, um jetzt die Analogie wieder zu bemühen, wenn ich mich auf ein privates Grundstück begebe und nicht mehr auf der Straße unterwegs bin, dann kann ich dort, wenn das Grundstück groß genug ist, auch mit meinem Formel-1-Boliden durch den Wald rasen. Dann soll der Mensch das tun. Und das macht er halt auch. Und damit ist die Sache für mich auch in Ordnung, weil er das Recht hat, mit seinem Körper zu machen, was er möchte. Er hat eben das Recht auf, wenn man so möchte, positiv formuliert. Und natürlich ist das auch wieder eine Frage der Definition. Nennen wir es aber trotzdem Optimierung. Genauso hat er das Recht auf Schädigung seines Körpers. Das ist seine Sache. Das ist eine Abwägung von Rechtsgütern zwischen Individuum und Gesellschaft, die man dann treffen kann, wenn man anderen damit keinen Schaden zufügt, sondern entweder nur sich selbst oder sich selbst auch einen Nutzen davon verspricht oder sogar erzielt. Dann ist das so in Ordnung. Und deswegen kritisiere ich Herrn Kusch viel weniger. Ich kritisiere nur diejenigen, die versuchen, einen Wettbewerb auf die Beine zu stellen und den als solches zu verkaufen. Hier ist endlich mal Ehrlichkeit, hier ist doch endlich mal die Fairness, hier kann doch jeder mal machen, was er will und ist nicht durch die Beschränkungen des organisierten Sports so reduziert in seinen Möglichkeiten. Das ist mir bitteschön, ich muss es einfach mal sagen, einfach dumm, viel zu dumm.
Aber muss man nicht auch die kritisieren, die so einen Wettbewerb dann unterstützen mit ihrer Teilnahme, weil wenn man nicht teilnehmen würde, würde es den Wettbewerb ja auch nicht geben. Also wenn sich keiner dafür finden würde.
Ja, das ist der einzige Kritikpunkt, und das ist natürlich auch in der Tat ein schwerwiegender, den ich Herrn Kusch zum Vorwurf machen würde, dass er da mitmacht. Damit unterstützt er das halt auch. Das stimmt, ja, aber das ist dann auch wieder, und da muss ich wieder auch bemühen, andere Bereiche der Gesellschaft. Ich unterstütze auch beispielsweise irgendwelche Industrien, Unterhaltungsindustrien, von denen ich weiß, dass sie nicht gut sind, für andere Bereiche der Gesellschaft. Wenn ich mich diesen zu denen hinbewege, dann mache ich das halt auch. Und das ist aber auch meine freie Entscheidung, dass ich damit etwas unterstütze, was nicht gut ist. Wenn ich mich entscheide, in der Gesellschaft etwas zu machen, was beispielsweise die Umwelt verpestet, dann ist das nicht gut. Ja, und das trifft ja auch andere, da ist die Analogie vielleicht nicht ganz passend. Aber wenn es Bereiche gibt, in denen ich andere nicht schädige, sondern nur dazu beitrage, dass ein solches Gedankengut verbreitet wird, dann ist das verdammt nochmal mein persönliches, privates Recht, das so zu tun. Dann mache ich das und dann dürfen mir andere nicht erzählen, das darfst du nicht. Auch das gehört zur ganzen Wahrheit. Insofern, ob das nun besonders klug ist, was er da tut, ob er damit mit einem Auge quasi oder ein Auge verschließt vor der Realität und ignoriert, dass er damit natürlich auch etwas unterstützt. Ja, das kann man so sehen, kann ich nachvollziehen. Da hat man als Kritiker einen Punkt. Aber ich kann auch verstehen, dass er sich für sich persönlich die Entscheidung trifft, die für ihn persönlich am besten ist.
Ja, also auch den, er spricht ja auch an, oder vielleicht mal eine andere Frage, zwingt unser aktuelles Sportsystem, gerade zu Olympia, wo ja er auch erzählt, als einer der Top-Sportler da, teilweise Bronze abgestaubt und Co., bekommt irgendwie 800 Euro im Monat als einer der Top-Athleten und hat aber ewig viele Ausgaben. Zwingt das aktuelle System vielleicht auch jüngere Sportler dann diesen Weg einzuschlagen? Weil für ihn ist es jetzt das Ende, ne? Der Beginn der zweiten Sportkarriere. Für ihn ist es so, okay, ich will da eh nicht mehr teilnehmen an Olympia und Co., aber wirbt so eine Veranstaltung dann vielleicht auch zukünftige Top-Sportler einfach ab, weil sie sagen, ich will ja nicht immer am Existenzminimum leben, sondern ich will mit meinem Sport was verdienen, genauso wie Fußballer ein Heidengeld damit verdienen. Und andere Top-Athleten will ich als, bleiben beim Schwimmerbeispiel, auch ein paar Tausend im Monat verdienen, einfach wie ein vernünftig bezahlter Job.
Also, auch da würde ich jetzt wieder Folgendes zu sagen. Persönlich kann ich das nachvollziehen, dass er das möchte. Und jetzt frage ich trotzdem, ein Mensch, der Hochleistungssport betreibt und auch, wenn er dann am Ende unter der Flagge Deutschlands auf dem Siegertreppchen stehen möchte, betreibt aus freien Stücken Hochleistungssport, in der Regel jedenfalls, wenn ihn nicht irgendwelche Eltern oder dritte Personen dazu zwingen. Ist ja auch alles schon passiert und passiert sicherlich auch immer noch. Aber am Ende ist es so, er entscheidet sich selber dafür. Er ist in einer freien Gesellschaft, wo das freie Spiel der Kräfte, zumindest auf dem Papier, dazu beitragen soll, dass jeder das machen kann und machen sollte, was er möchte. Er entscheidet sich für Hochleistungssport und er kommt in ein System rein, in dem sich zwei Grundsatzfragen stellen. Es ist ja kein Staatssport, den wir hier in Deutschland betreiben. So. Erstens ist es so, dass er damit ein Anrecht darauf hat, dass er für dieses, und zugespitzt sage ich jetzt Hobby, vom Steuerzahler bezahlt werden sollte oder von wem auch immer. Warum soll ich Menschen, die in einer Sportart unterwegs sind, als Steuerzahler finanzieren, weil die Lust haben, Sport zu machen? Warum eigentlich? Warum soll ich einen Musiker finanzieren, der gerne Cello spielt oder gerne auf die Pauke haut, im übertragenen Sinne des Wortes? Warum soll ich das tun? Es gibt dafür in einer Gesellschaft wie der unsrigen nicht die nötige strukturelle Basis, die das möglich macht. In der DDR war das so, dass der Staatssport Diplomaten im Trainingsanzug kreiert hat, die mit einer Armada von Trainern im Hintergrund vorbereitet wurden auf Olympische Spiele, das auch dann mit Doping. Und das hat sich dann im Medaillenspiegel ja auch niedergeschlagen, wie man daran sieht, dass die DDR ohne dieses staatliche Sport- und eben auch Dopingsystem es vermutlich nie in die oberen Ränge von Medaillenrängen geschafft hätte und damit quasi weltweit überhaupt erst durch den Sport als Land so richtig auf offener Bühne wahrgenommen worden ist. Ja, weil man halt staatlich nachgeholfen hat. Aber warum soll das bei uns so sein? Und jetzt kommt's, und das ist in der Tat eine aus meiner Sicht unlösbare Aufgabe, weil ein in sich existierender Widerspruch. Auf der einen Seite beklagen wir uns auch zu Recht, dass viele Sportler in vielen Sportarten quasi am Existenzminimum dahin vegetieren. Die kriegen dann Sporthilfe. Die bekommen dann vielleicht, weil sie Glück haben, einen lokalen Sponsor, der sie über Wasser hält oder zumindest dazu beiträgt, dass sie nicht komplett unter das Existenzminimum fallen. Dafür gibt es ja Beispiele. Alles richtig. Dass das natürlich überhaupt nicht schön ist und auch nachvollziehbar ist, wenn ein Herr Kusch dann sagt, jetzt will ich mal irgendwann das, was ich da gemacht habe, auch für mich vergolden. Nachvollziehbar. Ja, mit viel Geld, mit Einnahmen, mit Cash, das endlich fließt. Aber sollte eine Gesellschaft die Gießkanne rausholen und den gesamten Spitzensport fördern, damit alle ein bisschen was davon haben. Und dann kommt's, weil man sagt, naja, die sind ja auch für Deutschland unterwegs. Nein, die sind nicht für Deutschland unterwegs. Sie sind erst am Ende für Deutschland unterwegs. Am Anfang machen sie das, weil sie ein Hobby betreiben. Und jetzt muss man sagen, wie viel Geld hat denn der Staat, um Menschen, die ihr Hobby betreiben und auch exzessiv betreiben, am Anfang und später dann unter anderen Voraussetzungen dann plötzlich bei Olympischen Spielen antreten, weil sie dann auch gefördert werden, aber auch eben nur zu einem bestimmten Maß. Warum soll der Staat das alles finanzieren? Die Ungerechtigkeit ist das eine und die kann ich nachvollziehen für den einzelnen Athleten. Aber ist es nicht genauso ungerecht zu sagen, dass wir irgendwie als Gesellschaft dann sagen, jetzt holen wir mal ganz viel Geld und jetzt investieren wir überall hin, damit die einen, nämlich die Fußballer, den anderen, den Tischtennis- oder Badmintonspielern nicht davonlaufen, um dafür Chancengleichheit zu sorgen. Der Fußball ist ein Markt, der Fußball hat Interesse generiert bei den Menschen, der Fußball nutzt das aus, der Fußball bietet Möglichkeiten, der Fußball ist ein Füllhorn von Geld und das wird verteilt. Das ist halt im Badminton, im Tischtennis, im Judo oder so nicht der Fall. Und soll denn der Staat dafür einspringen, dass im anderen Bereich private Investoren das Individuum pampern? Und deswegen muss der Staat es dann in den Randsportarten tun? Auch eine schwierige Debatte. Würde ich erstmal sagen, kann man nicht so einfach schwarz-weiß sehen.
Herr Seppel, können Sie den Enhanced Games irgendetwas Positives abgewinnen? Haben die irgendeinen Aspekt, wo Sie sagen, damit gehe ich einher oder das ist gut oder alles zu kurz gedacht?
An den Enhanced Games ist nichts gut. Genauso wenig wie an Donald Trump im Weißen Haus was gut ist oder an Putin im Kreml oder früher Bolsonaro in Brasilien oder die grundsätzliche Verdummung von Menschen durch einen erheblichen Teil der Medien, durch eine Versimplifizierung von Fakten und von Abläufen in der Gesellschaft, ein Runterbrechen immer auf etwas, damit Oma Klawutke, um es mal so zu sagen, auch versteht oder verstehen soll, aber immer vor dem Hintergrund, dass man dann auch aus all diesem wieder einen größtmöglichen finanziellen Nutzen ziehen möchte oder seine persönlichen Vorteile durchbringt. Damit gehen wir weiter in eine Gesellschaft, die ich jedenfalls so mir nicht vorgestellt habe, die ich jedenfalls persönlich für ganz gefährlich für viele Menschen halte. Und in welche Richtung wir uns in der Gesellschaft bewegen in den letzten Jahren, sehen wir ja. Und eigentlich ist es dann keine Überraschung, dass irgendwann dann auch ein Donald Trump Jr. oder ein Peter Thiel um die Ecke kommt und auch im Sport die Grenzen zum Einsturz bringen möchte.
Herr Seppel, vielen lieben Dank für die ganze Zeit, für die Ansichten, für die Antworten auch. War sehr lehrreich und sehr interessant auch.
Herr Beuth, ich sage Ihnen das auch deshalb, warum ich Ihnen das auch so sage. Sie sehen ja, dass ich da sehr, sehr einseitig unterwegs bin. Es gibt bei manchen Dingen irgendwann mal, wie ich finde, keine. Es gibt da nichts, was man irgendwie aus meiner Sicht relativieren soll. Es gibt auch nichts, mal an einem, es gibt auch an einem Angriffskrieg von Herrn Putin gegenüber der Ukraine nichts zu relativieren, wenn man sagt, ja, der Westen hätte sich anders verhalten sollen. Das ist eine Argumentation, die ist so dusselig. Das ist die, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das junge Mädchen, das den kurzen Rock trägt, darf sich ja nicht wundern, wenn es irgendwann von Männern angetrapscht wird. Das ist ja komplett absurd. Ich, ja. Verstehen Sie? Das ist sowas von absurd. Ja. Und wer allein diese Debatten aufmacht, ja.
Ja, es ist immer diese Opfer-Täter-Umkehr, ne?
Nicht nur das. Es ist vor allem, alles rechtfertigt alles. Das ist es. Es ist nicht so, nur weil irgendetwas nicht gut ist, kann ich ein ganzes Gerüst zum Einsturz bringen. Das ist eine Debatte, die einfach, tut mir leid, die einfach bekloppt ist. Ja. Und da habe ich auch keine Lust drauf, mich darauf einzulassen. Ja, ich meine, ich fahre dahin möglicherweise nächstes Jahr aus journalistischer Neugier heraus, weil ich mir das angucken möchte. Vielleicht werde ich im nächsten Sommer, im Juni sagen, nein, so schlecht war das doch nicht, dann habe ich halt meine Meinung geändert. Ja, sollte man übrigens auch tun im Leben ab und zu. Ja, aber ehrlicherweise, also ich beschäftige mich nun noch so lange damit, mit den ganzen Facetten, die dieses Sportsystem hat. Es ist interessant, dass wir im nächsten Jahr auch, bin ich gerade dabei, jeden Tag jetzt momentan, dass wir eine große Doku-Serie in der ARD zum Thema Kinder- und Jugendsport und Doping bringen werden, weltweit, was da los ist. Und wenn ich dann sehe, dass dann sowas die Konsequenz ist, was diese Herrschaften da treiben, dann stehst du wirklich noch da und sagst, komm, lass es einfach sein. Es hat einfach keinen Sinn mehr.
Danke für Ihre Zeit, Herr Seppelt. Danke wieder fürs Einschalten. Euch da draußen, seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüssi.
Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.